Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mercedes zieht um. Nach 2 Jahren im schwäbischen Affalterbach bereiten die Silberpfeile momentan einen Umzug der Formel-E-Basis nach Brackley vor, genau dorthin, wo Mercedes auch die erfolgreichen Formel-1-Autos baut. Die Formel-E selbst engagiert sich finanziell bei der Extreme E, die DTM will ab 2023 eine elektrische Rahmenserie einführen und die Fahrer dürfen dieses Jahr bei der Weihnachtsgans so richtig zuschlagen. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blumen. Viel Spaß beim Hören! Eine neue Woche bricht an und das heißt, es ist mal wieder Zeit für unseren E-Pod. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich bin nicht alleine, mein Namensvetter Tobi ist mit dabei. Hey!
Hallo zusammen!
Wie waren deine letzten Tage so? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, meine letzten Tage waren relativ entspannt, muss ich zugeben. Das Wochenende, ja. Sehr, sehr ruhig gewesen, war ja auch Formel-E-mäßig nicht ganz so viel los wie die Tage davor und ich habe die Zeit genutzt, um unter anderem auch die letzten beiden Rennen der DTM zu gucken und ja, dann den Podcast hier ein bisschen vorzubereiten.
In der Tat, ich bin ja immer, wir sind gerade abends am Aufnehmen und ich bin immer wieder schockiert, jetzt nach der Zeitumstellung, es macht mich depressiv, wie schnell es dunkel wird. Es ist 16.30 Uhr und die Sonne ist weg. Und jetzt um 18.30 Uhr, 2 Stunden später, ist es stockfinster. Und bei dir ja wahrscheinlich noch viel mehr, Tobi. Du wohnst ja da irgendwo im Nirgendwo.
Ja, es ist so hier genau das Gleiche. Also es ist auch hier ungefähr zur gleichen Zeit stockfinster wie bei dir.
Ah, es macht einfach keinen Spaß. Mir macht viel mehr Spaß, die letzte Woche zusammenzukehren und das machen wir wie immer mit unserem Newsüberblick. Mit Kartons. Mercedes packt nach dem Ende der nächsten Saison das bisherige Werk am HWA-Standort in Affalterbach zusammen und zieht nach England. Und da schließt sich der Formel-E-Rennstall dann dem erfolgreichen Formel-1-Team in Brackley an. Die Zusammenlegung der Standorte soll natürlich die Effizienz beim Arbeiten erleichtern.
Mit Dach. In 3 Jahren soll die DTM eine neue Elektrorahmenserie bekommen. Zum DTM-Elektrik-Konzept gehören unter anderem Autos mit 4 Formel-E-Motoren, also ein Motor pro Rad, bis zu 1000 PS und Boxenstopp mit Batterietausch. Die DTM-Elektrik soll dann neben der DTM-Hauptserie und der DTM-Trophy ins Support-Programm aufgenommen werden.
Mit Geld! Die Formel E steigt offiziell als Investor bei der Extreme E ein. Mit den Minderheitsanteilen kommt dann auch ein Platz im Extreme-E-Vorstand, den dann der aktuelle Formel-E-Boss Jamie Regal besetzen wird. Beide Projekte stammen bekanntlich aus der Feder von Alejandro Agag, der die Verbindung beider Serien damit jetzt noch fester denn je gezurrt hat.
Und mit Ballast. Die Formel-E startet im nächsten Jahr in ihr erstes Jahr mit Mindestgewicht. Das heißt, alle Fahrer müssen inklusive Sitz, Helm und Nackenschutz mindestens 80 Kilogramm auf die Waage bringen. Die Teams entwickeln deshalb jetzt neue Sitze, die zusätzliches Ballastgewicht aufnehmen können.
Tobi, dann bleiben wir doch gleich beim Mindestgewichtsthema. Das erste, die erste Diskussionsnode hier bei uns in diesem E-Pod. Wir haben es gerade schon gehört, es gibt jetzt ein Mindestgewicht ab 2021. Und du musst mir jetzt mal erklären, warum war das vorher ohne Mindestgewicht ein Problem?
Ja, es ging darum, dass leichte Fahrer grundsätzlich einen Vorteil hatten, weil die Teams dann mehr Ballastgewichte an günstigen Stellen im Auto einbauen konnten. Das war mal meistens relativ weit unten für einen tiefen Schwerpunkt. Und je nachdem, wie man die Balance des Fahrzeugs verändern wollte, dann weiter vorne und weiter hinten. Die Folge war, dass die Abstimmung der Balance mit leichten Fahrern deutlich einfacher war als mit schweren. Ja, die dicken Jungs in Anführungszeichen mussten daher immer auf Diät gehen und ihr Gewicht so weit wie möglich verringern, dass das Team mehr Spielraum für die Ballastgewichte hat, um die Performance und um die Balance und damit die Performance des Fahrzeugs zu verbessern.
Okay, das heißt so die. Wer waren denn so die dicken Jungs in der Formel E? Roland ist doch so ein Klotz. Das klingt gemein.
Ja, der wiegt auch. Ja, Das klingt gemein, aber man muss ja mal sehen, dass wir auch in der Formel E enorme Größenunterschiede bei den Fahrern haben. Und wenn wir dann so einen kleinen und potenziell auch leichten Fahrer wie Antonio Felix da Costa oder Sam Bird hat, ja, und daneben dann zum Beispiel Edo Mortara, ja, oder aber Ollie Rowland oder wie das oder als weiteres fällt mir ein Alex Lynn, die ja anderthalb Köpfe größer sind.
Oh ja.
Da ist auch mit Sicherheit ein spürbarer Gewichtsunterschied anzunehmen. Und es bedeutet ja nicht, dass Teams, die schwerere Fahrer hatten, kein Ballastgewicht unterbringen konnten. Die Autos lagen ohne Ballastgewicht und ohne Fahrer, würde man so schätzen, um die 100 Kilogramm unter dem Mindestgewicht. Sodass man den Fahrer reinpacken konnte und dann noch ein paar Kilos zum Optimieren zur Verfügung hatte. Und das war halt bei manchen Fahrern ausgeprägter möglich als bei anderen. Und ja, dem will die FIA jetzt einen Riegel vorschieben. Die gleiche Regelung gibt es ja auch in der Formel 1 schon seit letzter Saison. Nämlich, dass da gesagt wird, Fahrer, Helm, Handsystem, also der Nackenschutz, und der Sitz zusammen müssen 80 Kilogramm auf die Waage bringen. Und Fahrer, die halt leichter sind, zum Beispiel Antonio Felix da Costa, der, wie wir ja gehört haben, an einem guten Tag auch nur 63 Kilo auf die Waage bringt, der muss halt an einer definierten Stelle im Sitz ein zusätzliches Ballastgewicht haben, dass er auch auf die 80 Kilo kommt, aber dass das Team keine Chance hat, dieses Ballastgewicht zu nutzen, um die Balance und damit auch die Performance des Autos zu verbessern.
Ich finde das so witzig, wie ich jetzt so gedacht habe, ja, die großen Jungs in der Formel E, die Lins und Rowlands, so richtige Kühlschränke mit ihren 70 Kilo und sowas. Ich würde mich ja freuen, wenn ich schon ohne Hans und Helm und Sitz auf 80 Kilo kommen würde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das ist jetzt, also die Hoffnung von dem Ganzen ist jetzt, dass es ausgeglichener wird. Ich meine, geht das überhaupt, dass die Formel E noch ausgeglichener wird? Was meinst du, wie groß ist denn der Effekt jetzt wirklich davon, von diesem Mindestgewicht?
Also ich glaube, der Effekt ist relativ gering, aber es ist jetzt mit Sicherheit so, dass gerade die schwereren Fahrer nicht auf Teufel komm raus ihr Gewicht extrem reduzieren müssen. Ja, der Helm, der Nackenschutz und der Sitz ohne jedes Ballastgewicht haben bestimmt 6-7 Kilo. Also darf der Fahrer jetzt auch ohne Probleme seine 73-74 Kilo auf die Waage bringen. Vorher war es so, dass ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber es musste ja quasi gehungert werden, damit das Gewicht möglichst niedrig war, um noch mehr Spielraum für die Ballastgewichte zu haben. Und da das ist jetzt nur noch bis zu einem bestimmten Punkt notwendig.
Und das ist ja auch einfach eine gesundheitliche Sache. Also das ist, der Effekt davon ist weniger, dass der Wettbewerb enger zusammenrückt oder so, sondern dass die Fahrer, die sich vorher runtergehungert haben, jetzt nicht mehr hungern müssen. Die Armen dürfen auch mal Mousse au Chocolat irgendwie zuschlagen oder sowas. Es hat einfach einen gesundheitlichen Grund letzten Endes, oder?
Ja, definitiv. Das ist ja auch das, was etwas größere und damit schwerere Fahrer immer gesagt haben, sowohl in der Formel 1 als auch in der Formel E. Edo Mortara hatte da beispielsweise eine entsprechende Aussage bei den Kollegen von The Race gesagt, ja, dass er im Endeffekt so viel Gewicht reduzieren muss, dass es ihn schon krank macht. Und das kann und sollte nicht im Sinne des Erfinders sein. Und deshalb finde ich die Maßnahme, die sich da jetzt ab kommendem Jahr eingeführt wird, gut.
Jetzt haben wir ja gerade eben schon gehört, die Formel E nimmt ein bisschen Geld in die Hand. Das ist ja in Corona-Zeiten immer so eine Sache, wenn eine Firma plötzlich irgendwo rein investieren möchte. Da muss man sich in der Regel schon ganz schön sicher sein, wenn man in einer Wirtschaftskrise, die es ja auch ist, irgendwo hin investiert. Und die Formel E macht's trotzdem. Und zwar, festgehalten, in die eigene Schwesterserie, die Extreme E. Ich war ein bisschen verwundert, ich gebe es ja zu, als ich die Schlagzeile zuerst gelesen habe. Beide sagen, warum? Naja, wir sind zusammen gegen den Klimawandel unterwegs. Und das ist ja auch wirklich ein guter Punkt eigentlich. Ich meine, die Formel E und Extreme E sind beide Serien, die irgendwie ähnliche Potenziale ansprechen und haben. So, die machen Motorsport halt nicht um des Motorsports willen, sondern auch sind zu irgendeinem Zweck gegründet worden. So nach dem Motto, nur noch mal kurz die Welt retten. Und was jetzt passiert ist, ist im Grunde genommen, die Formel E nimmt Geld in die Hand, investiert in die Extreme E und sichert sich damit einen Platz im Vorstand. Und hofft jetzt, dass beide Serien in Zukunft zusammenarbeiten, Hand in Hand in den Sonnenuntergang wandern und, mal eben kurz die Welt retten. So habe ich das zumindest verstanden, oder? So klingt das zumindest in den Pressemitteilungen, die Serien beide gleichzeitig versendet haben.
Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen so. Ob es dann wirklich auch deshalb so ist, kann ich an der Stelle nicht wirklich beurteilen. Aber ich denke, da werden schon mit Sicherheit wird Alejandro Agag, der ja im Endeffekt Gründer und Geschäftsführer der Formel E war und dann ja den Posten der Formel E an Jamie Riegel abgegeben hat und aber immer noch Gründer und Geschäftsführer bei der Extreme E aktuell ist, der wird da mit Sicherheit seine Beweggründe gehabt haben, das zu tun.
Ja, ich finde auch, das wäre naiv jetzt irgendwie zu denken, dass das Einzige, was diese Ankündigung mit sich bringt, enge Zusammenarbeit ist. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist der einzige Gewinner von dieser Partnerschaft jetzt die Extreme E. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Formel E davon Profit schlagen kann. Die Extreme E kriegt jetzt eben großen Aufwind, weil die Formel E auch hoch geschätzt ist. So, auch außerhalb von unserer Elektroblase. Das sind jetzt nicht alle im Formel 1-Fahrerlager, aber der allgemeine, so der Grundtenor ist schon, Mensch, Respekt, was die so aufgebaut haben in den letzten 6 Jahren. Chapeau. Und wenn die Formel E sich jetzt eben finanziell zu irgendeiner anderen Meisterschaft committet, dann sendet das eben ein Zeichen aus. Und allen voran halt für potenzielle Hersteller, ne? Ich denke ja, also ich möchte jetzt hier keine riesen Verschwörung wittern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Alejandro nicht im Hinterkopf gehabt hat, dass er mit so einem Manöver auch Hersteller anziehen kann. Also, wenn der einzige Hersteller, in Anführungszeichen, der Extreme E derzeit ist ja Cupra. Die sind Partner von Abt. Das ist so ein bisschen analog zu dem, was Audi damals bei Abt gemacht hat in der Formel E schon im ersten Jahr. Oder Renault bei Edams es gemacht hat im ersten Jahr. Die sind jetzt irgendwie Partner. Aber mittelfristig wird da ein Einstieg von Herstellerseiten erwartet. Das ist das klare Ziel von Cupra. Genauso wie von Audi das Ziel war, irgendwann in die Formel E zu gehen und mal so ein bisschen zu schnuppern als Partner von Abt. Agag möchte trotzdem noch mehr Hersteller haben. Klar, zeichnet ja so eine Serie auch aus. Und wenn so eine herstellerreiche Serie wie die Formel E jetzt sich zur Extreme E committet, dann sendet das halt ein Zeichen aus, ne? Und verbessert die Verhandlungsbasis für die Extreme E gegenüber den möglichen Herstellern, oder?
Mit Sicherheit.
Und es gibt ja halt andererseits auch noch diese offensichtlichen Verbindungen, wenn man sich ein bisschen mit der Extreme E auseinandersetzt und der Formel E. Ich meine, die haben die gleichen Technologiepartner. Das Chassis kommt von Spark und die Reifen von Michelin. Und die haben dasselbe Bürogebäude in London. Ich glaube, die sind sogar auf der gleichen Etage. Also die teilen sich nicht nur ein Haus, sondern auch einen Flur. Und dann halt auch noch Personal. So, und allen voran Ali Russell, der ist der Marketingverantwortliche, ursprünglich für die Formel E gewesen und ist dann mit Agag zusammen zur Extreme E übergewechselt. Und das, was ich in diesem Jahr mehrmals gehört habe von Verantwortlichen aus der Formel E und aus der Extreme E ist, also nicht, ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber geht in die Richtung, alles, was Alejandro und Ali anfassen, wird zu Gold. Und das, also das Vertrauen in Ali Russell ist ganz schön groß. Was beide Serien letzten Endes aber verbindet, und das hat Tobi gerade schon angesprochen, ist, dass ganz oben im Elektromotorsport immer noch eine Person sitzt und das ist Alejandro Agag. Und der baut sich da so sein eigenes Imperium auf. Ich will gar nicht so polemisch, also es ist gar nicht so polemisch gemeint, wie es klingt. Aber ich finde, das ist durchaus mal eine Diskussion wert und ich finde, da sollte man mal diskutieren drüber. Agag, der hält jetzt mit, also spätestens seitdem die Formel E sich auch irgendwie an die Extreme E kettet, der hält die Fäden im ganzen Elektromotorsport jetzt fester denn je in seinen eigenen Händen. So wirklich eine Machtkonzentration auf einer einzelnen Person. Ich weiß nicht, ob das allzu demokratisch ist oder sowas. Das wird jetzt ganz politisch, aber ich so gern ich Agag habe, weil das ist ja, der ist ja dafür, dass er die Formel E so aufgebaut hat, wie er sie aufgebaut hat, sehr geschätzt und wird von einigen als Genie bezeichnet und all sowas. Ich weiß trotzdem nicht, ob es richtig ist, dass Agag der Verantwortliche für die Formel E und die Extreme E und dann irgendwann auch bald für seine Speedboat-Serie ist. Früher oder später, es würde mich nicht überraschen, wenn der irgendwie die vier Elemente beherrschen möchte und dann auch noch eine Air Race-Serie an den Start zieht. Ich will es nur mal reinwerfen. Also, das ist eine Diskussion, die man führen sollte. Ist das richtig, dass Agag alles im Motorsport, im Elektrischen, irgendwie nicht ganz kontrolliert in jedem Fall, aber immer überall seine Finger drin hat? Wie siehst du das? Ist das noch okay, weil es halt momentan zwei Serien sind und der hat halt ein paar Sachen und ein paar Firmen gegründet, oder mache ich mir da zu viel Sorgen für einen Moment?
Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte, finde ich. Niemand weiß, in welcher Richtung sich der elektrische Motorsport weiterentwickeln wird, ob es irgendwann so ist, dass mal alle Serien umswitchen oder ob es Nischenprodukt bleiben wird, das dann immer mehr in die Breite geht. Ich sag mal, auf jeden Fall hat er sich so ein großes Standbein aufgebaut. Eine gewisse Machtkonzentration ist da. Auf der anderen Seite, ich weiß natürlich nicht, ob es das tatsächlich alles ist. Ob es da tatsächlich um Macht geht. Ich sehe nämlich da noch einen ganz anderen Faktor, nämlich dass in der Extreme E bislang der Hersteller- und Investorenzuspruch doch sehr, sehr überschaubar ist. Ja, und das, obwohl man die großen Namen Lewis Hamilton und Nico Rosberg gewinnen konnte, die mit eigenen Teams an den Start gehen. Und für mich sieht das eher so aus, als würde Agag die Extreme E jetzt aus der reich gefüllten Formel-E-Kasse querfinanzieren wollen. Ja, denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Formel-E allzu günstig an ihre Extreme E-Anteile rangekommen ist. Die müssen sie sich wohl auch teuer erkauft haben. Und ich sehe das dann so, dass früher oder später diese Anteile auch wieder an Investoren abgegeben werden. Höchstwahrscheinlich. Und dann hat Agag das gute Geschäft gemacht, hat vielleicht das Doppelte, das Dreifache oder das Vierfache wieder rein von dem, was ausgegeben wurde, hat aber im Moment erstmal genügend in der Extreme E-Kasse, dass der Cashflow da auch positiv ist.
Das heißt, Agag merkt gerade, oh, meine linke Hosentasche ist ein bisschen leicht und ich habe so viel Schlagseite in der rechten Hosentasche und deswegen schiebe ich jetzt mein Geld aus der rechten Formel-E-Hosentasche einfach in die linke Extreme-E-Hosentasche und stehe dann wieder auf beiden Beinen. Und beiden geht's gut.
Möglich ist es, denn wie gesagt, die Formel-E hat durchaus beachtliche Umsatzzahlen. Es gibt eine ganze Reihe von Investoren, die viel Geld reingesteckt haben. Das fehlt der Extreme E bislang und ich glaube, dass ähnlich wie der Formel E in der allerersten Saison auch der Extreme E durchaus die ein oder andere Million in der Kasse sehr, sehr gut tut.
Ja, absolut. Ich erinnere mich an die Formel E, die dann kurz vor Miami pleite war, ne? Also so gar kein Geld mehr hatte. Und dann kam in letzter Minute, glaube ich, Liberty.
Julius Global. Kam nicht Julius Bär?
ich glaube, Liberty war das mit John Malone, der da nochmal ein bisschen Wechselgeld, ein bisschen Trinkgeld gelassen hat. Und so konnte dann der Miami E-Prix und alles, was danach kam, irgendwie stattfinden. Das war knapp, glaube ich. Und alle sind aus Miami abgereist und wussten nicht, so ein bisschen wie nach Marrakesch in diesem Jahr, wussten nicht, wann und ob das nächste Rennen überhaupt noch passiert. Das war ganz schön eng. Ich weiß nicht, ob es der Extreme E jetzt ähnlich geht. Ob die Extreme E ihren Miami-Moment schon vor dem Saisonstart hat. Das wäre ja nicht gut. Kann man nur spekulieren. Aber wie gesagt, ob das jetzt meine Befürchtung ist, dass Agak da so richtigen, wie heißt das auf Deutsch, der Power Grab macht, so eine Machtkonzentration eben möchte. Oder wie Tobi sagt, ob es eher eine finanzielle Ausgleichszahlung ist, damit es der Extreme E ein bisschen besser geht. Ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass es bei diesem Extreme E Investment der Formel E nicht nur um Zusammenarbeit geht, dass man an einem Strang zieht. Zusammenarbeit gibt es allerdings auch in anderen Serien, so auch in der deutschen Tourenwagen Masters. Da haben wir im letzten Jahr ja schon davon gehört. Und jetzt wird aus der Vision hoffentlich Realität. Tobi, die DTM bekommt eine Elektroserie. Die DTM Elektrik. Gute Sache?
Auf jeden Fall interessante Sache, wenn man das so verfolgt. Also die technischen Daten, die die Fahrzeuge haben sollen, es ist ja von 1000 PS, in manchen Quellen sogar von bis zu 1200 PS die Rede. Ja, das ist Formel-1-Niveau, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja, es sollen vier von Audi entwickelte alte Formel-E-Motoren eingesetzt werden, einer pro Rad. Und bei den Boxenstops sollen die Batterie gewechselt werden. Das klingt nach einer sehr interessanten Konstellation.
Absolut. Wobei man halt, also ich bin bei Batteriewechsel immer vorsichtig. Also, das ist möglich, ne? Ich meine, NIO macht es bei Straßenfahrzeugen. NIO, die sind ja Hauptsponsor vom gleichnamigen Formel-E-Team, NIO 333. Die haben, glaube ich, kürzlich verkündet, irgendwie, das war jetzt der 1.000.000. Batteriewechsel. Also das geht. Das ist jetzt nicht ganz unmöglich. Ich bin nur halt im Motorsport nicht ganz so überzeugt davon, weil das ist so ein großes Aber. Die Formel E hatte das ja mal überlegt. So vor der ersten Saison schon, 6 Jahre her, so das Gen-1-Chassis war dafür gebaut. Wissen, glaube ich, gar nicht so viele, dass man die Batterie von unten wegnehmen kann. Wenn man irgendwie die Batterie gewechselt hat damals, hat man das Auto hochgehoben und die Batterie ist unten rausgefallen. So, nach dem Motto. Und damals war das Problem halt die Sicherheit. Ne? Also, weil das halt unter Hochdruck passiert im Rennen, man würde da zumindest jetzt aktuell in der Formel E zumindest mit 900 Volt und 250 Kilowatt potenziell rumhantieren. Ich habe das mal so über den Daumen ausgerechnet. Das sind um die 280 Ampere, wenn man da unvorsichtig wäre. Und die wird man dann durch seinen Körper senden. Gut Nacht, Marie, sag ich da. Ich habe tatsächlich, weil ich nicht Physik studiert habe, da nochmal nachschlagen müssen. Und zitiere jetzt mal von meiner liebsten Internet-Enzyklopädie. Herzrhythmusstörungen sind bereits bei Stromstärken von 25 Milliampere möglich. Milli, nicht normale Ampere. Und naja, 280 Ampere gegen 25 Milliampere, das ist dann halt doch schon ein kleiner Unterschied. Der Punkt ist, ist ganz schön gefährlich, wenn da was schiefgehen sollte, oder?
Vor allen Dingen mitten im Rennen, das Ganze passiert ja unter Zeitdruck und da will man ja auch nicht länger an der Boxengasse stehen als wirklich nötig. Das ursprüngliche Konzept der Elektro-DTM sah übrigens vor, dass der Batteriewechsel durch einen Roboter und ohne menschliche Mitarbeit durchgeführt wird. Was jetzt allerdings damit ist, ob das serienreif oder ja doch serienreif für die DTM 2023 zu bekommen ist, das, glaube ich, weiß heutzutage niemand.
Und selbst mit Robotern, dann wird halt nicht der Mechaniker tot umfallen, sondern der Fahrer, der im Auto sitzt, wenn was schief geht. Naja, so gemein will ich auch nicht sein. Aber Tobi spricht da einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich halt diese enormen Kosten. Weil woher um alles in der Welt würde man denn diese ganze Infrastruktur an der Rennstrecke bezahlen wollen? wenn da noch ein Roboter den Batteriewechsel durchführt, der dann das Auto hochhebt und dann ansaugt und piu, 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 zack, alte Batterie raus, neue rein und irgendwie, ich stell mir das interessant vor, aber für eine Rahmenserie, das alles an der Rennstrecke zu installieren, wirkt dann doch ein bisschen groß. Ich bin gespannt. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber der Batteriewechsel, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das was wird.
Sehe ich ähnlich. Und ja, bis 2023 ist ja auch noch ein bisschen. Ich glaube, wir werden da noch einiges von hören und das Ganze natürlich auch hier weiter verfolgen.
Jetzt ist natürlich der Rest von der Serie aber ganz schön ansehnlich. Also ich freue mich ja über jede Rennserie, die irgendwie mit Elektroautos im Kreis fährt. Vorerst, und das müsste man auch unterstreichen, wird die DTM nicht elektrisch, ne? Die kriegt jetzt nächstes Jahr ihr GT3-Regelwerk und hat jetzt auch kürzlich den neuen Rennkalender vorgestellt und soll dann eben auf diesen berühmten 5 Säulen, wie die DTM das präsentiert hat, am Finalwochenende 2020 in Hockenheim. Die sind dann eben die normale DTM, die DTM Trophy, die DTM Classic, E-Sports ist die 4. Säule und die elektrische ist dann halt die 5. Säule. Vorerst bleibt diese DTM-Hauptserie beim GT3-Regelwerk. Mittelfristig kann ich mir aber vorstellen, wenn die DTM Electric sich ganz gut macht, egal ob mit Batteriewechsel oder nicht, dass die DTM auch so ganz elektrisch wird, oder?
Grundsätzlich ist das denkbar. Ich glaube, in dem Punkt müssen wir jetzt tatsächlich erstmal abwarten, wie sich die DTM dann jetzt grundsätzlich entwickelt. Wie gesagt, das GT3-Konzept, das jetzt kommt, das ist ja auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nichts anderes als eine Notlösung, da Audi den Ausstieg bekannt gegeben hat zum Ende der Saison und ja, man keine Gegner für BMW hat im Class 1-Reglement und sagt daher, es ist im Moment noch relativ viel Konzeptarbeit und da wird sich noch einiges tun. Aber grundsätzlich halte ich es durchaus für denkbar, dass die DTM dann früher oder später vielleicht sogar ganz elektrisch wird.
Wahrscheinlich sind die ganzen DTM-Fans gerade tot vom Stuhl gefallen, als ich gesagt habe, die DTM wird elektrisch eines Tages. Ist ja auch immer so ein, mir fällt das Wort nicht ein dazu, aber so eine Philosophie-Sache. Da sind die einen davon überzeugt, dass langfristig und mittel- und vielleicht auch fristig kein Weg am elektrischen Motorsport vorbeiführt und dass alle Serien, die nicht irgendwas mit Elektro machen im nächsten Jahrzehnt, im jetzt angebrochenen vielleicht, irgendwann halt nicht mehr sind. Deswegen meine steile These, die DTM muss irgendwann elektrisch werden, sonst wird es halt nichts mehr. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Ist natürlich jetzt schwer ohne Livestream oder sowas. Ihr könnt uns aber einfach eine Nachricht schreiben über Facebook, über Twitter, über Instagram, wurscht piep. Überall eformel.de heißen wir da. Als ein Wort, ohne Bindestrich, eformel.de. Oder per E-Mail contact@e-formel.de. Da dann mit Bindestrichen und Punkten und sowas. Ich habe das Gefühl, wir sind so langsam auf dem Weg in Richtung Formel-E-Quiz. Bevor das passiert, biegen wir aber nochmal ab in die Rubrik von unserem Tobi W. Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel-E.
Ja, heute im Teleskop Venturi auf Rekordjagd. Auch wenn es in letzter Zeit in der Formel E nicht so gut für die Truppe aus Monaco lief, gibt es nun zum 20-jährigen Firmenjubiläum 11 neue Weltrekorde für die Firma von Gildor Pastor. Das elektrisch angetriebene Motorrad mit der Bezeichnung Voxern Wattman liefert 317 kW, das sind umgerechnet 425 PS, und wurde in 3 verschiedenen Karosserievarianten entwickelt. Eine unverkleidete und 2 teilverkleidete Versionen, wovon eine weniger empfindlich für Seitenwind war und daher nur bei passenden Windverhältnissen zum Einsatz kam. Fahrer Max Miaggi erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von sage und schreibe 408 km/h. Und die Rekorde wurden über die Distanzen Viertelmeile, 1 Kilometer und eine Meile entweder aus dem Stand oder fliegend erzielt.
Wie war die Zahl? 408?
408 km/h Topgeschwindigkeit, ja.
Oh. Also Respekt. Ich würde mich das nicht trauen. Vor allem auf dem Motorrad. Also da wackelt ja alles ständig. Und dann liegt irgendwie ein Kieselstein auf der Straße und plötzlich liegst du seitlich in der Luft. Oh. 408. Das ist ja unfassbar. Wie ist der Rekord für Fahrzeuge? Der ist bestimmt deutlich höher wegen Anpressdruck und irgendwie.
Als elektrische so, oder grundsätzlich für Fahrzeuge?
Oh, gern für elektrische. Du weißt doch alles.
Oh, also den muss ich nachgucken. Der Fahrzeuge, es war ein Raketenantrieb, der lag oberhalb der Schallmauer. Da reden wir über 1200 km/h.
Na gut.
So, und Elektroantrieb kann ich dir auch sagen. Das war nämlich auch Venturi mit dem Venturi Buckeye Bullet 3.0. Und da haben sie eine Geschwindigkeit von 549,4 Kilometer pro Stunde erreicht.
Respekt. Bringt mir als Autofahrer relativ wenig. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber man kann
das
mit so einem Weltrekord gut schmücken.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen zeigt es dann doch die Leistungsfähigkeit von den Elektroantrieben. Das ist ja das, worum es hauptsächlich geht, dass man mit so einem Rekord den Leuten zeigen will, was ein Elektroauto erreichen kann.
Ganz gut schmücken kann man sich doch auch mit Siegen in unserem Formel-E-Quiz, um mal eine ganz kitschige Überleitung zu machen. Wir haben letztes Mal schon gequizt, Tobi und ich. In unserem Formel-E-Grid-Dummies-Quiz geht es darum, irgendwie Tobi das Nerdwissen abzulocken und ich versuche irgendwie mich über Wasser zu halten. Das ist ganz grob erklärt und ganz schnell erklärt. Ich stelle Tobi eine Frage, er gibt eine Antwort. Tobi stellt mir eine Frage, ich gebe eine Antwort. Und am Ende nehmen wir Punkte zusammen. Und wer die meisten Punkte hat, gewinnt Applaus oder so. Klingt gut?
Klingt sehr gut.
Na dann legen wir doch einfach direkt los, ohne großes Bohai vorher. Einverstanden?
Ja.
Gut, pass auf. Alle Jahre wieder benennt Mahindra die Autos von den Fahrern, nicht wahr? Da waren schon in den letzten Jahren herrliche Namen dabei, so Elektro-Mac, Elektro-Fails hieß, glaube ich, letztes Jahr ein Auto. Die haben da schon gewonnen, das war meistens so eine Fan-Ausschreibung. Und Frage 1, wie heißen die zwei Autos in diesem Jahr, beziehungsweise im Jahr 2021?
Tobi, das ist, ja, eine interessante Frage und genau aus dem Grunde hatte ich auch darüber nachgedacht, dir diese Frage zu stellen, habe mich aber dann dagegen entschieden. Das Auto von Alex Sims soll heißen Simsonator.
Ja.
Moment, da muss ich jetzt überlegen. Das war, die Erklärung stand dabei, es ist, glaube ich, im Hinduismus die Göttin der Stärke. Nein, es war nicht Chaka. Es war, glaube ich, Shakti.
Richtig. 1-0 für dich. Ich finde den Simsulator so witzig.
Ja, der war auch gut, ja.
Gut. Dann legen wir los mit Frage 2. Oder machen wir weiter mit Frage 2. 1-0 für Tobi. W.
Ja, ich hatte es gerade eben schon im Teleskop angesprochen. Venturi war auf Rekordjagd und Max Biaggi beschleunigte das E-Motorrad Voxen Wattman auf einem französischen Flughafen auf bis zu 408 km/h und hat, wie schon angesprochen, 11 Weltrekorde aufgestellt. Die Frage jetzt, wo hätte der Rekordversuch denn ursprünglich stattfinden sollen?
Um Himmels Willen.
Ich gebe dir einen Tipp. Er ist aufgrund der Covid-Pandemie im Juli abgesagt worden und aufgrund der Reisebeschränkungen hat man sich dann einen Ort in Europa gesucht und kam dann auf einen französischen Flughafen.
Okay, ja. Ich habe schon vermutet, dass das was mit Corona zu tun hat. und mir fallen wirklich wenige Dinge ein oder wenige Orte auf der Welt ein, wo man sowas machen kann. Und deswegen gehe ich für die generische Antwort für alle Geschwindigkeitsrekorde, weil das auch etwa von der Jahreszeit her passt. Da ist es besonders trocken, nämlich in der Wüste von Utah müsste der US-Staat sein, diese Salzwüste, die Salt Flats. Und das ist die Antwort, für die ich gehe.
Das ist leider falsch.
Nein!
Du hast vollkommen recht. In der Nähe von Salt Lake City, auf der ausgetrockneten Salzsee, da sind auch schon diverse Rekordversuche durchgeführt worden. Unter anderem der eben angesprochene Venturi-Rekord auf vier Rädern.
Und warum ist nicht richtig?
Es ist nicht richtig, weil man sich für den Rekordversuch mit dem Motorrad tatsächlich eine noch größere Salzwüste ausgesucht hat, nämlich in Bolivien.
Ah, oh, Mist, aber auch.
Oh. Es tut mir leid.
Okay.
Aber
ja,
war sehr gut dran.
1-0 bleibt weiterhin der Stand. Vielleicht kriege ich dich mit der zweiten Frage. Es geht wieder um die DTM Electric. Die haben ein schickes Demo-Fahrzeug gebaut und das jetzt in Hockenheim debütieren lassen beim DTM-Saisonfinale und hat da einige Fahrer reingesetzt, die mal so ein bisschen um die Piste geheizt sind durchs Motodrom und ein bisschen gewunken haben. Vor dem letzten Rennen ist auch das DTM Electric-Fahrzeug dem Feld davon gefahren, also ne, für die Einführungsrunde dem Feld davon gefahren. Sah sehr spektakulär aus. Meine Frage, welche Fahrer sind jetzt bisher schon dieses DTM Electric Demo-Fahrzeug gefahren? Es sind vier Namen und ich würde dir einen schenken. Also drei wären schon gut.
Also, die erste Fahrt hat Timo Scheider gemacht, das weiß ich.
Mhm.
Dann Sophia Flörsch.
Mhm.
Die nämlich anschließend in einem Interview bei den Kollegen fälschlicherweise gesagt hat, dass das Auto vier Motoren pro Rad besitzt. Fand ich auch sehr witzig.
Wer war denn das noch? Einer fehlt noch.
Meinst du, ich komme drauf? Irgendein alter DTM-Champion. Hans-Joachim Stuck?
Nein!
Nein, ist falsch.
Doch. Ich ärgere mich, dass du das nicht geschafft hast, also dass du es geschafft hast. Oh. Ja, Striezelstock ist richtig. Oh, du hättest jeden anderen DTM-Champion sagen können. Bernd Schneider wäre doch eine gute Option. Warum?
Doch,
auch Menno. Ja, ist nicht. Richtig.
Wer war denn der vierte?
Ich hätte gedacht, dass du den vierten errätst. Daniel Abt.
Ach. Das wusste ich sogar nicht. Stimmt, hast recht, ja.
Also das waren die vier Fahrer im DTM.
Der ist mir jetzt nicht eingefallen, obwohl ich ihn mit 100% der Sicherheit gewusst hätte. Aber egal.
Also Hans-Joachim Stuck, Timo Scheider, Daniel Abt und Sophia Flörsch waren's. Mist, okay. 2-0.
So, dann meine nächste Frage. Und ich rechne dir hier durchaus hohe Chancen zu. Marbula E. ist back.
Oh ja.
Mit dem New York Empire hat die Murmelserie ihr fünftes Saisonrennen ausgetragen. Porsche hat gewonnen und Envision Virgin Racing wurde mal nicht letzter. Welches Team führt denn jetzt ein Rennen vor Saisonende die Gesamtwertung an?
Naja, das war doch so ein tolles Duell zwischen den zwei großen deutschen Murmeln von Mercedes und Porsche. Ewig. Und wenn ich mich an das Rennen, also eigentlich müssten wir da noch eine Kurzmeldung zu schreiben, damit unsere HörerInnen jetzt nicht lange nach dem YouTube-Link suchen müssen. Großartiger Sport. Ist einfach nur fantastisch, die Marbula E. Und Porsche und Mercedes haben sich ewig duelliert und zuletzt hat Mercedes aber richtig abgelost und sind, glaube ich, nur so Achter oder Siebter
Zehnter.
Oder sowas geworden. Zehnter, allerletzter, Bummelletzter.
Nee. Nein, Zwölfter.
Zwölfter. Weißt du, ich bin ja auch hier im Kopf in 2017 in der Formel E, weißt du doch. Deswegen würde ich einfach sagen, Porsche hat mit dem Sieg die Führung übernommen in der Meisterschaft.
Das ist vollkommen richtig.
Yes! Oh, das tut richtig gut. 2-1. Okay, dann mal gucken, ob du mir jetzt nicht einfach davonziehen kannst und ob ich immerhin noch ein Unentschieden herausholen könnte, wenn ich jetzt die nächste Frage auch noch richtig machen würde. Deine Frage Nummer 3 lautet, DS baut intern um. In diesem Sommer ist ja bei allen Teams so gang und gäbe, wird ein bisschen am Motor geschraubt und ein bisschen am Personal auch. Unter anderem wird der bisherige Renningenieur Pascal Tortosa gehen. Der war bisher bei Jeff immer am Teamfunk zu hören und schon bei den letzten zwei Berlin-Rennen nicht mehr. Tortosa wird stattdessen jetzt Strategiechef bei Tachita. Und die Frage lautet, wen werden wir nächstes Jahr stattdessen am Teamfunk von Jean-Éric Vergne hören?
Och,
wie heißt der neue Renningenieur vom zweimaligen Formel-E-Champion?
Ja, er ist auch Franzose.
Mhm.
Und sein Vorname ist Thibaut.
Und sein Nachname Courtois.
Nee. Ich muss gerade überlegen. Er heißt Thibaut, das ist ein witziger Zufall, weil meine Ex-Freundin nämlich auch einen französischen Arbeitskollegen hatte.
Oh.
Nein, der hatte einen französischen Arbeitskollegen und der hieß auch Thibaut mit Vornamen. Daher habe ich mir das gemerkt. Boah, wie hieß denn der mit Nachname?
Nur dann gibt's einen Punkt.
Oh, Manometer. Oh. Ich bin gedanklich immer irgendwie bei Arnoux, aber es dürfte wahrscheinlich René Arnoux geschuldet sein.
Das ist nicht der Sohn von René Arnoux, nein.
Nee. Arnard, boah, irgendwie sowas.
Ja, muss ich festlegen.
Ich sag Arnard.
Wie?
A-R-N-A-R.
Arnard.
Ja.
Das ist leider falsch.
Oh nee.
Denn er heißt Thibaut Arnal mit L am Ende und nicht R.
Oh nein. Was für ein Mist.
Ey, aber richtig gut angekommen.
Das ist fies.
Das ist richtig fies. Vor allem, weil ich das in unsere Redaktions-WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Den Namen.
Ja. Von dem. Daher kannte ich ihn auch, aber meinst du, ich konnte mir mehr als den Vornamen tatsächlich explizit merken? Na gut, okay. Hast mich überlistet.
2-1 weiterhin. Und jetzt geht's ums Unentschieden.
Oh, ja, ich glaube, das könntest du in der Tat wissen. Formel-E-Champion Antonio Felix da Costa überzeugte bei seinem ersten Indycar-Test auf dem Barber Motorsports Park mit Platz 12 und war damit schnellster der drei Piloten mit Formel-E-Geschichte, die beim Test teilnahmen. Neben Felix da Costa waren das Welschwein.
Oh Gott. Okay, also Felix Rosenqvist, den haben wir jetzt schon das letzte Mal, glaube ich, gehabt.
Ist richtig.
Der ist Indycar-Fahrer. Hatte kürzlich Geburtstag. Schönen Gruß nach Schweden oder Indianapolis, wo auch immer er gerade weilt. Also Felix Rosenqvist ist einer der beiden.
Stimmt.
Und sonst brauchen wir noch einen zweiten Fahrer mit Formel-E-Geschichte. Wer ist denn in der IndyCar momentan dabei, der mal in der Formel E unterwegs gewesen ist? Es gibt ja immer so Gaststarter und so, ne? Also, Ich bin jetzt geneigt dazu, irgendwie Antonio Garcia zu sagen, aber das glaube ich nicht, dass der da mitgetestet hat. Der hat, glaube ich, lieber Pokeballs verkauft, da am Strand von Santa Monica in Kalifornien. Wäre ein möglicher Name jedenfalls, Antonio Garcia. Sonst ist in der IndyCar...
Einen Tipp kann ich dir geben?
Ja, bitte.
Es ist nicht Takuma Sato. Genau, der fährt IndyCar und der wäre, oder der war, der fährt auch für Ray Hall Letterman, Lenigan Racing, wie das Team für Felix da Costa getestet hat. Aber die waren nur mit einem Auto da.
Mhm.
Also Takuma Sato hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Wäre nicht richtig.
Boah, ist das schwer aber auch, ey. Ja, ich hab wenig Ahnung.
Rate.
Oh, ich will mich nicht immer im Kreis drehen. Ich hab wirklich keine Ahnung.
Ist ja schon fast ein Niki Lauda-Zitat.
Ich will mich nicht im Kreis drehen, hätte er das gesagt. Och Mann, Tobi, ich weiß, Jimmy Johnson war der große Star bei dem Test und all sowas.
Ja.
Nur habe ich keine Ahnung, wer neben Felix da Costa und Rosenqvist da mitgefahren ist.
muss dir sogar einen Namen sagen.
Oh.
Wir können das jetzt nicht bis morgen ziehen.
Oh. Okay, die haben das Team Andretti, deswegen sage ich Marco Andretti.
Und das ist richtig.
Oh, geil, wirklich.
Ja.
Oh, 2-2. Oh, das war aber richtig knapp, du. Heide Witzka, Herr Kapitän, aber auch. Puh. Das war Glücksgriff gerade. Also Marco Andretti hätte auch von mir aus überall anderswo fahren können und nicht in der IndyCar gerade. Na, dann einigen wir uns auf ein faires 2-2, oder?
Machen wir.
Jutewoll. Dann war es das mit dem Quiz. Dann war es das, soweit ich weiß, auch mit der Episode. Ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt oder so?
Nö, ich glaube, für diese Woche ist es das gewesen.
Dann hoffe ich, dass alle unsere HörerInnen gut informiert sind für den Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.